Auto, Motor und Sport erklärt.
Für viele Autofahrer gilt der Diesel noch immer als das Maß der Dinge. Sein Drehmoment, sein Verbrauch, die Leistungsentfaltung sind unter den Autofahrern nach wie vor sehr beliebt. Das Problem, der Diesel gilt in seiner Reinform als nicht allzu rein. Moderne Dieselmotoren haben deshalb allerlei Technik an Bord. Und eine der wichtigsten Saubermacher bei den Selbstzündern, die wir auch bei Ottomotoren finden, ist die Abgasrückführung, das AGR. Und die bringt nicht nur Vorteile, sondern auch so manches Problem mit sich. Und über genau die wollen wir heute sprechen. Und deswegen sage ich Hallo Johannes. Johannes Köbler, Redakteur bei uns bei Automotor und Sport, der sich mit genau diesem Thema genauer auseinandergesetzt hat und eine relativ umfassende Geschichte geschrieben hat, über die wir heute sprechen wollen. Deswegen Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Luca, freut mich, dass ich bei dir sein kann.
Johannes, wir wollen ein bisschen über das Thema Abgas reden, Diesel und auch über das AGR, weil das ja zum Teil echt Probleme macht. Aber um vorher mal das Ganze zu verstehen ist, woher kommen eigentlich diese ganzen Schadstoffe im Auto, die das AGR am Ende oder die AGR am Ende ja beheben soll, vernichten soll, umwandeln soll?
Das sind eigentlich zwei wesentliche Schadstoffgruppen, speziell beim Dieselmotor. Die eine Schadstoffgruppe ist der Ruß. Ruß ist ein spezielles Kohlenstoffphänomen, besteht aus sehr, sehr kleinen Partikeln. Und Dieselkraftstoff und Benzin übrigens auch bestehen aus einem Cocktail unterschiedlichster Kohlenwasserstoffe. Und im Motor entsteht der Ruß immer dann, wenn diese Kohlenwasserstoffe unvollständig verbrannt werden. Und das ist einfach nicht ganz zu vermeiden. Und die Partikel sind letztendlich, diese Rußpartikel sind letztendlich tendenziell umso kleiner, je höher der Druck in der Einspritzanlage ist, der den Kraftstoff in die Brennräume hinein injiziert. Das wiederum bedeutet, dass bei direkt einspritzenden Ottomotoren, die über eine vergleichbare Einspritzung verfügen wie Dieselmotoren, sich ebenfalls Partikel bilden im Nanometerbereich. Und diese kleinen, gerade wenn sie sich nicht agglomerieren, diese kleinen Partikel sind lungengängig, also gesundheitsschädlich. Das ist dieser gefürchtete Feinstaub, von dem immer wieder gerne mal die Rede ist. Das ist die eine Abgasgruppe, das heißt eher der Ruß, die Partikel. Und die andere Gruppe sind die NOXe, die Stickoxide. Und das wiederum ist auch wieder etwas, was sich überhaupt nicht vermeiden lässt, weil Dieselmotoren produzieren prinzipbedingt eben nicht nur Ruß, sondern auch diese Stickoxide. Luft enthält Stickstoff. Und wenn diese Luft im Motor mit verarbeitet wird für die Verbrennung, dann oxidiert sie eben mit dem Kraftstoff und dann haben wir Stickoxide, die unerwünschten Stickoxide, die potenziell eben auch gesundheitsschädlich sind. Und weil Dieselmotoren mit einem sehr hohen Luftüberschuss arbeiten, also mit viel Luft und vergleichsweise wenig Kraftstoff, um seine heiße Verbrennung. Und heiße Verbrennung bedeutet hohe Stickoxidemissionen. Prinzipbedingt kann man nichts gegen tun.
Okay, und jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, das Thema Abgasrückführung, was macht die und wie funktioniert die? Warum gibt's die?
Die Abgasrückführung ist eine Technologie, die etwa um die Jahrtausendwende eingeführt worden ist von der Automobilindustrie im Zuge der Abgasnorm Euro 3, die 2001 für neu zugelassene Pkw gekommen ist. Und die Industrie hat damals festgestellt, es geht nicht mehr ohne Abgasrückführung. Ich erzähle vielleicht ein bisschen von der anderen Seite her. Euro 3 war ja noch eine in heutigen Augen eher moderate Abgasnorm. Heute ist man bei Euro 6 oder genauer Euro 6D wesentlich strenger. Und mit jeder neuen Euro-Stufe war der Aufwand sehr viel höher, mit dem man das Abgas reinigen musste. Und bei der Abgasrückführung beispielsweise hat sich dann aufgesplittet, dass man eine Hochdruckabgasrückführung oder kurz AGR gemacht hat und dazu eine Niederdruck-AGR, dass man begonnen hat, das Abgas zu kühlen. Und mittlerweile ist der Dieselmotor speziell eigentlich von AGR-Leitungen und Systemen und Kühlern geradezu umschlungen. Das ist ja, das ist fast wie der Efeu, der so sich so in den Baum so windet. Und das Ganze ist auch ganz schön teuer, bringt ein bisschen Gewicht mit sich für Anspruch Bauraum, ist also wirklich gar nicht so ganz trivial zu handeln. So, und was die AGR macht, deine Frage. Die AGR leitet einen definierten Anteil des Abgases zurück in den Ansaugtrakt des Motors und das ist sehr, sehr dynamisch. Das ändert sich je nach Fahrzustand, je nach Last, je nach Drehzahl eigentlich pausenlos. Das schwingt, dieser Anteil schwingt immer so richtig hin und her. Das kann beim Dieselmotor kann das bis zu 60% des Gesamtabgases sein unter extremen Umständen. Normalerweise ist es ein bisschen weniger. Bei direkt einspritzenden Benzinmotoren ist das gerne 50% Maximalwert. Und beim guten alten Saugrohreinspritzer, also bei der alten Benzinertechnologie, wenn man so will, da ist es eher so um die 20% Maximalwert. So, warum macht man das eigentlich? Das ist Abgase, verbrannte Kraftstoff-Luft-Gemisch ist eben extrem sauerstoffarm und dadurch verringert es im Brennraum die Temperatur. Und mit der geringeren Temperatur haben wir eine geringere Bildung an NOx, also diesen unerwünschten Stickoxiden. Klingt super eigentlich. Das Dumme ist aber, dass sich eigentlich der Motorentwickler, wenn er ein Brennverfahren konzipiert, sich immer zwischen Pest und Cholera entscheiden muss, und zwar zwischen Ruß und NOx, also Stickoxiden. Wenn er eine kühlere Verbrennung haben will, und die kriegt er durch die AGR, dann entsteht leider wieder mehr Ruß.
Okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was man will. Wie verhindert man das dann? Beziehungsweise was bedeutet das, wenn wir jetzt Ruß haben? Ruß klingt für mich, also ich meine, wir kennen es vielleicht zu Hause von so einem Kamin, vom Ofen oder sowas. Ruß ist auch nichts, dass man sagt, was Tolles, das ist schwarz, das ist dunkel. Das bleibt bestimmt irgendwo kleben, richtig?
Das ist richtig. Der bleibt leider tatsächlich im Motor kleben. Aus dem Grund, weil auch der Ansaugtrakt des Motors immer so ein ganz, ganz klein wenig ölfeucht ist. Dafür gibt's im Wesentlichen einen Grund, und das sind die Blow-by-Gase. Die Blow-by-Gase aus dem Brennraum, das ist so ein Mix aus Abgas, aus Öl, aus unverbrannten Kraftstoffanteilen und auch so ein bisschen Wasser. Und der zieht in den Zylindern an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse. Da würde also Druck entstehen nach und nach, den wir immer wieder rauskriegen, damit da unten nichts passiert. Also gibt es eine Kurbelgehäuseentlüftung, und die leitet diese Gase oder den Inhalt des Kurbelgehäuses zurück in den Ansaugtrakt. Das heißt, wir haben diesen feinen Ölnebel dann in der Ansaugbrücke beispielsweise, aber auch eben im Bereich des AGR-Ventils und der Drosselklappe. Was noch dazu kommt, das ist der Turbolader. Es gibt ja heute praktisch keine Motoren mehr ohne Turbolader, keine neuen Motoren. Und auch der kann immer so ein bisschen noch, durch ganz kleine Leckagen in bestimmten Bereichen, kann der auch noch ein bisschen so Ölnebel mit beisteuern. So, jetzt haben wir also einen ölvernebelten Ansaugtrakt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt was Feuchtes und wir haben was Krümeliges. Genau. Das klingt irgendwie so, wie wenn das Butterbrot auf die falsche Seite fällt. Also nicht so richtig glücklich.
Macht einen nicht so richtig glücklich. Speziell wenn der Hochdruck-AGR aktiv ist. Ich sagte eben, es gibt eine Niederdruckabgasrückführung, eine Hochdruckabgasrückführung. Und bei dieser Hochdruck-AGR, die immer nur in ganz wenigen und kurzen Betriebszuständen, meistens nach dem Kaltstart, dann ihre Arbeit tut, dann haben wir eigentlich noch das Phänomen, dass die sich hier Abgas da zieht, wo es noch nicht gereinigt worden ist, nämlich gleich hinterm Krümmer. Da ist es noch nicht durch ein Partikelfilter gegangen, hat also die volle Ladung Ruß. Und dann hustet diese Hochdruck-AGR mal für ein paar Sekunden ordentlich Ruß in den Ansaugtrakt. Ölnebel, so. Und schon haben wir wieder unser kleines, unerwünschtes Biotop. Letztlich ist es dann, entsteht nach und nach eine Masse, die ist beinahe betonhart, ist kohlpechrabenschwarz und setzt uns tatsächlich den ganzen Ansaugbereich zu. Als allererstes das AGR-Ventil, dann kann die Drosselklappe betroffen sein. Wenn es so weitergeht und man tut nichts dagegen, man merkt normalerweise ein bisschen Leistungsverlust, schlechten Motorlauf, höherer Verbrauch. Aber mag ja Kunden geben, die das alles nicht so furchtbar ernst nehmen oder auch kein Geld haben, um in die Werkstatt zu fahren, wie auch immer. Tja, der Motor leidet und irgendwann ist dann der Ansaugtrakt weitestgehend zugesetzt. Und da, wo früher mal eine ordentliche Öffnung war, durch die Luft einströmen konnte, da ist heutzutage am Ende nur noch so ein kleines fingerdickes Löchlein ungefähr, wo sich die Luft durchzwängen muss.
Ich habe in deiner Geschichte gesehen, du hast ja auch Bilder mit vorbereitet. Die hänge ich euch auch in die Shownotes und auch jetzt hier in das Podcast-Bild, dass ihr sehen könnt, worum es geht. Es sieht wirklich, falls ihr gar keine Gelegenheit habt, nachzuschauen, wirklich verheerend aus, wenn dann quasi in diesem eigentlich schönen, was ist dann, Aluguss oder sonst irgendwas, Motorgehäuse, du siehst, wie dann so ein schwarzer, fetter Ring da ist. Und eigentlich siehst du, das müsste irgendwie poliert ausschauen und metallglänzend. Und es ist alles andere als das.
Schwarze Hölle Ansaugtakt.
Ja, katastrophal. Du hast gerade eben schon gesagt, mit Euro 3 hat das AGR-Thema angefangen. Ich habe das Gefühl, aber das Thema AGR-Probleme, ich habe auch selber schon einige Geschichten dazu gemacht, komm nicht unbedingt mit Euro 3-Motoren, sondern später. Gibt es da spezielle Motoren, bei denen du sagen würdest, die leiden da stärker drunter unter dieser Verkockung, dass da diese Ablagerung, diese Filme sich bilden, die immer dicker werden und zugehen?
Ja, es ist tatsächlich so. Ich sprach ohnehin vom Diesel, weil der Diesel sehr viel stärker betroffen ist als ein Benziner, da er eben prinzipbedingt sehr viel mehr Ruß bildet während der Verbrennung. Und die Phase, in der die Probleme eigentlich am schlimmsten gewesen sind und wo man sich wirklich auch als vielleicht als Gebrauchtwagen-Interessent überlegen sollte und sich es genau angucken sollte, will man das Auto auch wirklich haben, das war so die Zeit von Euro 4 und Euro 5, und das ging also so bis etwa 2015, mit ganz dicken Daumen 2015. 2007, meine ich, bis 2015 ungefähr. Und Probleme lagen unter anderem darin, dass dann zu der Zeit die Vorschrift so aussah, dass Abgasreinigungskomponenten nur 160.000 Kilometer Laufleistung erreichen mussten, also entsprechend auch ausgelegt worden sind.
Im Idealfall oder im...
Als Mindestanforderung.
Okay.
Und nach 160.000 Kilometern war es eigentlich wurscht, da wurde es dann nicht mehr weiter beobachtet. Und wenn da beim TÜV irgendwie Auffälligkeiten bei der Abgasprüfung festgestellt wurden, dann war das offensichtlich auch okay. Ganz genau weiß ich das nicht, Luca, muss ich gestehen, aber es war einfach die gesetzliche Anforderung, 160.000 Kilometer. Und das war ein Faktor und zum anderen war es einfach so, dass man weniger wusste über Verbrennung, über Strömungsdynamik, über Thermodynamik, über Brennverfahren und dass man auch nicht unbedingt die Technologie hatte, die es heute gibt, gerade bei den Einspritzdüsen beim Dieselmotor. Heute hast du ja Injektoren, die können 8 oder vielleicht sogar noch mehr Einzeleinspritzungen absetzen pro Arbeitsspiel. Das ist schon ziemlich irre mit diesen minimalen Mengen und diesen ganz, ganz, ganz kurzen Zeiten, wo da geschaltet wird. Gab's noch nicht unter Euro 4 und fing langsam mit Euro 5 erst so an. Ja, und von daher würde ich mal sagen, diese Motoren sind eher die kritischen Motoren.
Ja, ich habe den Eindruck, dass jetzt, wenn wir jetzt auch auf Marken gucken, dass BMW und Mercedes da irgendwie nicht so viel Probleme haben, der VW-Konzern, Audi auch, schon mehr, oder?
Ja, die haben natürlich, wie wir alle wissen, den Abgasskandal ganz wesentlich leider verursacht.
Ich dachte auch schon, als du 2015 sagtest, war da auch schon so, das klingt irgendwie nach einem ER-189-Thema.
Ja, das ist unter anderem auch ein ER-189-Thema. Für die Hörer, der ER-189 ist der Dieselmotor der 2010er Jahre bei Volkswagen gewesen. Gab es das 3-Zylinder, gab es das 4-Zylinder, gab es mit 1,2, 1,6, 2,0 Liter Hubraum, war ein Universalist, ist in 11 Millionen Autos des Volkswagen-Konzerns und seiner Tochtermarken eben auch mit angebaut worden. Audi, Seat, Skoda wurden alle beglückt mit diesem Motor. Tja, und das Bedauerliche war halt, dass dieser als Schummel-Diesel berüchtigt gewordene ER-189 die NOx-Grenzwerte nie eingehalten hat und weit, weit, weit überhöhte reale Werte geliefert hat. Und als das dann alles hochgekocht ist durch diese Untersuchungen der Amerikaner im Sommer 2015, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, aber als das hochgekocht war, war VW natürlich zum Handeln gezwungen und hat ein Software-Update rausgegeben. Mhm. Das Software-Update, das ging in Deutschland an, ich glaube 2,6 Millionen Autos, die in den Werkstätten zurückgerufen wurde. Da wurde neue Motorsoftware aufgespielt, neues Motormapping, was eben im Prinzip das versucht hat, was ich eben beschrieben habe, die AGR-Raten, die Raten am rückgeführten Abgas erhöht, die Verbrennung gekühlt. Tja, und damit leider, leider sehr viel mehr Ruß provoziert und produziert im Motor. Und so sind wir wieder bei unserem Thema Verkokung. Das heißt, diese ER-189-Motoren, die das Update bekommen haben, haben in vielen Fällen richtig Trouble bekommen und dem Besitzer eingetragen, dass eben AGR-Ventile, Ansaugbrücken, Drosselklappen verkokt sind.
Ich erinnere mich auch an Lesezuschriften. Wir hatten beispielsweise einen Fall, da war ein Herr, der wohnte irgendwie in, ich weiß nicht, ich glaube irgendwo in Bayern auf so einer Anhöhe, der fuhr nicht viel, also für den Diesel auch nicht so wirklich attraktiv eigentlich. Und es war irgendwie auch mit den Luftdrücken und mit der Feuchtigkeit da wohl immer so. Und der hat es geschafft, dass dieses Teil, sein AGR-Ventil, ich glaube innerhalb von 10.000 Kilometern oder sowas, immer wieder zuging.
Ja, und ausgetauscht werden musste. Nachgelesen im Archiv,
und katastrophal. Also es ist verrückt, was da passiert ist. Du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt. Wir sprechen von Euro 4 und Euro 5 Dieseln. Die Zeit ist ja vorbei. Du hast schon gesagt, wir sind jetzt bei 6D. Die Kollegen arbeiten gerade in der Politik und Co. an Euro 7. Hat der Euro 6 Diesel denn auch noch dieses Problem?
Muss man differenziert antworten, weil ich sie nicht wirklich beantworten kann. Der Euro 6 Diesel ist erst seit 2015 im Feld, also 8 Jahre. Viele sind deutlich jünger und es momentan erlebt man diese Probleme nicht so wie beim Euro 4 und beim Euro 5 Motor. Aber ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie später noch auftreten werden. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß wie bisher in der Vergangenheit. Einfach deshalb, weil man die Technik besser im Griff hat. Man weiß sehr viel mehr.
Man kennt ja auch das Problem, ergo kann man auch besser gegensteuern.
Ja, man kann einfach als Hersteller von da rein besser gegensteuern. Das liegt zum einen eben an der verbesserten Hardware, sprich diese Injektoren, die ich da eben schon mal erwähnt habe, aber auch nicht zuletzt an der sehr viel besser gewordenen Software, wo man eben aus Fehlern viel gelernt hat und sich mittlerweile auch wieder Zeit nimmt, die Software vernünftig zu entwickeln. Dieses Update von VW ist wohl unausgereift auf den Markt geworfen worden. Und auch bei heutigen Serien, die geschieht das nicht mehr. Unter dem damaligen Zeitdruck, ganz genau, die mussten ja irgendwas tun. Die mussten nach Anforderungen klagen, zuvorkommen und unzufriedene Kunden wieder beruhigen. So ist es halt doch einigermaßen schiefgegangen. Aber wenn heute ein Hersteller oder in den letzten Jahren unter Euro 6 einen neuen Dieselmotor entwickelt oder einen alten modifiziert hat, dann ist das schon sehr, sehr sauber auch programmiert worden. Das ist nicht trivial. Das ist keine weniger eine Sache von Monaten. Das ist eher eine Geschichte von Jahren, bis du alle Eventualitäten, Betriebszustände durchgespielt, abgeprüft.
Ja klar, die ganzen Corner Cases mit Spezialfälle, so wie eben der besagte Leser, der schrieb und von seinen Problemen berichtete, dass es so schnell immer wieder ausgetauscht werden musste.
Höhe, Sauerstoff, aber Luftfeuchtigkeit, wie auch immer. Und solche Bedingungen gibt es. Und man entwickelt ja eben auch nicht nur für Deutschland, für den deutschen Markt mit seinen doch moderaten Umgebungsbedingungen. Entwickeln muss man ja auch für Länder wie Chile oder für Gebirgsregionen in Innerasien oder für subtropische Länder. Schwierig genug, das alles sauber abzubilden.
Jetzt wissen wir das grundsätzlich. Entsteht diese Verguckung? Kann man die verhindern? Ja. Also auch als Fahrer, nicht nur als Hersteller?
Jetzt kommen endlich mal gute Nachrichten in diesem Gespräch. Ein Kunde, du hast das selber in der Hand, ist eigentlich die Aussage. Denn diese Verkokung, die passiert eigentlich in aller Linie dann, wenn tatsächlich nur oder ganz, ganz überwiegend im Stadtverkehr gefahren wird. Reiner Kurzstreckenbetrieb ist für keinen Motor richtig angenehm. Und wenn der Diesel in der Stadt gefahren wird oder eben auf kurzer Strecke, das kann auch eine kurze Überlandstrecke natürlich sein, dann ist diese Abgasrückführung eben sehr häufig aktiv. Und diese Abgasrückführung bringt eben den Ruß mit sich, wie wir jetzt ein paar Mal besprochen haben. Und von daher wäre es schön, wenn der Fahrer immer wieder mal die Gelegenheit nutzen würde, seinem Diesel eine kleine Atempause zu gönnen und ihn einfach mal auf eine Landstraße oder auf der Schnellstraße zu führen, mal wirklich ein Viertelstündchen, 20 Minütchen da zu fahren. Bitte nicht zu rasen, also nicht unbedingt dauerhaft Vollgas im dritten Gang oder solche Geschichten, muss gar nicht sein. Reicht einfach zügig zwischen 80 und 130 km/h zu fahren. 130 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße, 90 vielleicht auch gerne. Einfach ein gutes Stückchen damit fahren und schon geht's dem Motor wieder ein bisschen besser.
Kannst du da, muss der Motor dafür warm sein, um das zu tun? Oder kann ich quasi in Anführungszeichen den Kaltstart machen, zu Hause los, direkt auf die Autobahn, wenn ich vielleicht autobahnnah wohne und dann da meine 130 fahren 15 Minuten? Machen. Oder was ist der Plan? Wie ist deine Faustregel für die oder die? Die also, Handlungsanweisung, Hilfe für den Hörer.
Also auch bei diesen, soll man sagen, Schonfahrten oder Befreiungsfahrten oder wie auch immer, gilt natürlich prinzipiell das, was immer gilt beim Fahren. Ein Motor muss warm sein, bevor man einigermaßen Gas gibt. Sprich, das Kühlwasser muss auf der vernünftigen Temperatur um den 90 Grad sein. Wenn man Ölthermometer vielleicht irgendwo noch mit drin haben, und das heißt irgendwo digital auf dem Monitor, dann wäre schön, wenn er die vorgesehene Öltemperatur hätte und erst dann bitte richtig Gas geben.
Alles klar. Und in welchem Turnus, wenn du sagst regelmäßig, was bedeutet das? Einmal im Jahr, alle zwei Monate, täglich?
Ich würde es häufiger machen. Ich würde es wirklich, also wenn ich jetzt in der Situation wäre mit einem Dieselmotor, dann würde ich es wirklich alle paar Wochen immer wieder mal machen.
Okay, gut, dann wissen wir das auch. Häufig machen, also nicht zu selten regelmäßig dran denken und dann vielleicht einfach, keine Ahnung, die Tante Elfriede benutzen, die ein paar Meter weiter wohnt und diese Fahrt für auch das Auto benutzen.
Genau.
Jetzt ist es so, dass es sicherlich auch da draußen den einen oder anderen gibt, der das Problem hatte. Wie funktioniert das genau? Wie wird so eine Verguckung dann am Ende gelöst? Oder muss das AGR-Ventil immer raus und neu? Weil billig ist das nicht. Wenn ich es richtig erinnere, dann sind das schnell mal mehrere tausend Euro, wenn es dumm läuft.
Ja, also mehrere tausend wäre schon ein absoluter Worst Case. Da redet man vielleicht eher über den Ferrari 12-Zylinder oder Lamborghini 12-Zylinder. Aber es kann herstellen.
Genau, ich hab 1.000 Euro im Kopf. Und dann, wenn es fies verbaut ist mit Arbeitsstunden und allem, dann bin ich halt bei 2.500. Wenn es richtig dumm läuft.
Wenn du, also Aussagen sind da natürlich immer unterschiedlich von Werkstatt zu Werkstatt und von Kunde zu Kunde. Aber klar, es kann auch über 1.000 Euro gehen, da bin ich natürlich voll bei dir. Man kann auch Glück haben und es geht mit 800 Euro, aber auch noch weniger. Prinzipiell gibt es drei Stufen, wenn man so will. Leichte Verkokungen kann man mit einer chemischen Reinigung, wo eben Mittel durch einen Schlauch in den Ansaugsack gespült und durchgespült wird, einigermaßen in den Griff kriegen.
Klingt sehr elegant und sehr wenig wirkungsvoll.
Ja, und das war bei 200 Euro und dann ist es nach einer Stunde vorbei oder nach zwei Stunden maximal. Ja, wie lange es hält, weiß ich jetzt nicht. Kommt immer auf die spezielle Situation natürlich an. Möglichkeit Nummer zwei, man strahlt die Ansauganlage. Das heißt, man demontiert da die Peripherieteile und geht da mit Strahlgranulat rein. Muss man natürlich gucken, dass die Ventile zu sind vorher, weil man will ja das Zeug nicht im Brennraum haben.
Ja.
Aber das sollte eine gute Werkstatt natürlich im Griff haben. Das Strahlgranulat ist Übrigens häufig sind das gemahlene Walnussschalen in so einer kleinen Korngröße. Das ist so
spannend.
Ein Millimeter oder zwei Millimeter, glaube ich. Das wird so gemahlen, dass es keine scharfen Kanten mehr hat. Also nicht wie wenn man unser als Hammer auf den Walnuss schlägt. So sieht es dann hinterher nicht aus. Das ist also vergleichsweise weiches Material, was keinen Schaden an sich hat, nicht spanabtragend, abrasiv wird. Jo. Genau, und dann sind wir, also nach den Infos, die ich dazu habe, um die 500 Euro so in der Größenordnung.
Klingt auch noch attraktiv für das Problem dann.
Könnte attraktiv werden, klar. Und wenn du jetzt natürlich ein richtig verkoktes AGR-Ventil hast, dann ist immer noch am besten, du baust das aus und putzt das schön von Hand mit irgendwelchen weichen Materialien, mit weichen Bürsten, vielleicht auch mit der weichen Flaschenbürste oder sowas. Mhm. Ist ein langer Weg natürlich, weil die Verkochung ist schon ganz schön fest. Vorher mit dem Holzspatel so die ganz groben Ablagerungen beseitigen und dann liebevoll und in aller Ruhe es richtig schön sauber machen. Oder auch in ein Ultraschallbad legen, wenn die Werkstatt die Möglichkeit dazu hat. Auch ein guter Weg, um Ablagerungen zu beseitigen. Mhm. So, jetzt kommt natürlich der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es gibt Autos, bei denen diese AGR-Ventile ausgesprochen schlecht zugänglich sind. Und da kann ein oder Ausbau dann ganz schön teuer werden, weil die Drosselklappe mit betroffen ist, haben wir die gleiche Situation nochmal, den gleichen Aufwand nochmal. Da muss die am Ende angelernt werden. Speziell dann, wenn der neue angebaut wird, dann muss die unbedingt mit dem Motorsteuergerät nochmal bekannt gemacht werden. Dauert alles seine Zeit und multipliziert die Kosten dann im Endeffekt. Und da beispielsweise die Drosselklappe ja auch ein mechanisch relativ anspruchsvolles Teil ist mit den elektrischen Stellmotoren, kann es durchaus sein, dass sie durch die Verkokungen von funktionalen Schaden davon getragen hat und da muss sie ohnehin ausgetauscht werden. Tja, und im Worst Case sind wir dann, wie du eben gesagt hast, bei einer vierstelligen Rechnung.
Klingt jetzt nicht so richtig erhellend und erhellend ja, erfreulich nicht. Wir haben gesagt, der Euro 6 ist bis jetzt zumindest weniger betroffen. Wie ist denn dein Gefühl? Nimmt das Thema langsam ab? Ist auch so, dass da Software nachgezogen wird und auch die Werkstätten vielleicht besser damit umgehen und das insgesamt auf dem Gebrauchtmarkt weniger ein Thema ist, weil diese Autos, die generell stärker betroffen sind, auch einfach ausgedünnt werden, weil sie kaputt sind?
Ja, also mit Sicherheit auf dem Gebrauchtmarkt tauchen Euro 4 und Euro 5 Diesel natürlich immer seltener auf. Unter anderem natürlich auch dadurch getriggert, dass ja in großen Städten Fahrverbote verhängt worden sind. Auf dem Land jetzt weniger oder gar nicht. Da haben diese Autos weiterhin auch ihre Daseinsberechtigung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Aber dennoch, in der Summe werden sie weniger. Und wie die Euro 6 sich auf lange Sicht verhalten, tja, wie gesagt, muss man abwarten. Aber ich bin da vorsichtig optimistisch.
Und wenn ich mir jetzt ein Auto zulegen will, einen neuen Diesel, gebrauchten, Euro 4, Euro 5, vielleicht auch Euro 6, gibt es das, worauf du sagen würdest, darauf solltest du achten, wenn du dieses Geräusch hörst, wenn du das und das wahrnimmst oder der Service nicht gemacht ist, dann lass lieber die Finger weg oder da kannst du gefahrlos zugreifen. Könnte ja auch sein.
Gefahrlos geht es eigentlich nie bei dem älteren Auto.
Zu schade.
Oder fast nie. Es sei denn, man hat wirklich einen Gebrauchtwagenhändler oder Markenhändler seines Vertrauens, den man blind vertrauen kann, aus gutem Grund. Ja, aber wenn du halt wo kaufst, wo du dich nicht ganz so ideal auskennst, dann ist Skepsis immer ganz gut und dann sollte man schon darauf achten, dass der Motor immer schön läuft, sauber läuft im Leerlauf, bei den Übergängen, bei der Gasannahme, nicht ruckelt, nicht muckt, dass auf gar keinen Fall irgendeine Warnleuchte angeht. Das gibt's ja mal.
Ja.
Jo, und dass er auch unter Last einfach harmonisch und rund arbeitet.
Alles klar. Das heißt, gut aufpassen, bisschen sich vorher erkundigen, auch ob dieser Motor vielleicht einen speziellen betroffen ist.
Wartungshistorie gucken unbedingt, eventuelle Reparatur- oder Softwarehistorie checken, ganz wichtig. Und auch gucken, ob das nicht ein Auto ist, was schon irgendwie so ein bisschen Wartungsstau hinter sich hat. Das ist nie gut, gerade beim Dieselmotor nicht.
Alles klar. Johannes, vielen, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt fit in Sachen AGR-Ventil, Drosselklappe, Verkokung und kommt nicht in den Genuss dieses Spezialverhaltens mancher Dieselmotoren. Falls euch der Podcast gefallen hat, falls ihr noch mehr wissen wollt, auch vielleicht von mir oder vom Johannes zu dem Thema, schreibt uns gern an podcast-ams@motorpresse.de. Schreibt uns auch gern einen Kommentar bei iTunes, bei Spotify und Co. Wir lesen, wir antworten bis jetzt auf alle E-Mails, ganz sicher. Und mein Name ist Luca Leicht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Tschüss, hat Spaß gemacht. Ciao.